Wie kann eine Woche schöner beginnen als mit Sergei Lochthofen und einem Espresso-Plausch und dann geht noch die Sonne auf, alles wird gut, fast alles. Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen. Hallo, hören Sie mich?
Willkommen, das war natürlich gigantisch, ja. Aber ich hoffe, dass die Woche wirklich schön wird. Wir haben ja einen wunderbaren Frühling dieses Jahr.
Das Frühling ist ja fast schon sommerhaft am Wochenende. Was haben Sie gemacht?
Ich habe gearbeitet. Ich bin in der Endphase meines zweiten Buchs. Der Verlag sitzt mir im Nacken. Also ich habe von frühmorgens, ich bin sogar um 7 Uhr aufgestanden. Das ist grässlich am Sonnabend. Und habe gesessen, am Computer geklimpert und war eigentlich, wenn ich draußen war, vielleicht 5 Minuten, habe nur aus dem Fenster gesehen, wie schön die Menschen flanieren. Ich habe mich für sie mitgefreut.
Naja, das, es war ein schöner Tag, aber die Zeiten kommen auch wieder, wo Sie rausgehen können. Haben Sie noch Zeit, die Nachrichten zu verfolgen, Zeitungen zu lesen, mal im Netz zu gucken? Denn da ist ja einiges los.
Naja, ich bin alter Journalist und Nachrichtenmensch, auch schon zu Ostzeiten. Frühmorgens ging das schon um 6 Uhr morgens mit Deutschlandfunk los. Also Radio spielte immer eine große Rolle, aber natürlich Zeitung. Also das kann ich mir gar nicht anders vorstellen. Da hätte ich Entzugserscheinungen, wenn ich das nicht mitmache. Und immerhin passiert ja jede Woche auch was.
Mhm. Ja, was ist nur das Thema? Ist es der Krieg in der Krim? Ist es Hoeneß oder ist es für Thüringen eine neu aufgetauchte Treuhandgeschichte, die ja eigentlich nicht mehr so neu ist, aber es sind die Belege dafür da, dass wir es mit Gebrauch Wagenhändlern Dubiosen zu tun hatten, die auch in der Treuhand saßen, jetzt mal als Bild.
Das ist für uns überhaupt nicht, sagen wir, neu. Das ist damals auch eigentlich so vermittelt worden. Man geht ja davon aus, dass mehrere 10 Milliarden veruntreut sind damals. 10% bei so einem Prozess sind ganz normal. Das heißt, bitter für die Menschen, die es hier betroffen hat. Da sind ja ganze Industrien zerschlagen worden. Die kahle Industrie, das haben wir natürlich schon in dem Verlauf der 25 Jahre immer wieder geschrieben. Der Vertrag selbst, sei jetzt mal, wir haben die Wirkung gesehen, also dass da nun nicht drin steht, wir machen den Raubzug wörtlich direkt, aber dass sie ihn gemacht haben, dass Kali und Salz hier sehr unfair vorgegangen ist und seine Helfershelfer in der Treuhand hatte, das ist jetzt nicht nur ein Verdacht und das ist auch schon bekannt gewesen.
Aber es heizt nochmal die Debatte an, was eigentlich nach der Wiedervereinigung passiert ist und dass es diese Mehr, dass der Westen für den Osten ausschließlich gezahlt hat, eben nicht zu halten ist?
Ja, sage ich jetzt mal, natürlich hätten die ihr Geld auch so klein gekriegt. Das heißt, der Westen hat den Osten nicht gebraucht, sondern umgedreht. Da ist, sage ich mal, in der Perspektive ein Knick drin. Viele Menschen sind hier durchgeschüttelt worden, nicht wenige, gerade in dieser Kali-Region, heute noch zu sehen an der Statistik, eine hohe Arbeitslosigkeit, also sie haben ihre Arbeit damals verloren. Das alles nachzuarbeiten und noch einmal festzuhalten ist richtig, aber ich glaube, wir kommen dazu keinen neuen Erkenntnis und mich beschäftigt ja mehr die Zukunft. Was passiert mit uns hier weiter? Ich erinnere ganz einfach, Anfang des Jahres hatten wir eine heiße Diskussion über rumänische und bulgarische Gastarbeiter, die kamen aus Bayern rüber, die haben sich aufgeregt, alles vergessen schon wieder. Hier gab es auch große Aufregung. Wenn Sie sich die Zahlen im Nachhinein anschauen, um die es ging, es geht um 0,01% unserer Arbeitskräfte und die Tatsache, dass die eigentlich mehr Steuern zahlen, als dass sie uns kosten, zeigt das einfach, wie unsinnig und wie stark wir uns manipulieren lassen bei solchen Dingen. Und Thüringen ist leider ein schlechtes Beispiel dafür und Sachsen auch. Wir vergeigen ja auch die Zukunft, indem wir zum Beispiel auch ausländische Fachkräfte hier nicht willkommen heißen. Die wollen auch gar nicht zu uns.
Das heißt,
wenn
die Rumänen
haben, nach Hessen zu gehen, gehen sie nach Hessen.
Das heißt, die Rumänen und Bulgarien wollen gar nicht hierher kommen.
Nein, die wollen gar nicht zu uns. Ich würde es ja auch nicht wollen. Ich glaube, die Entwicklung im Osten ist ja auch nicht so doll und für Ausländer schon gar nicht gut. Das heißt, meistens werden sie auch in Bayern oder in Hessen besser bezahlt. Das heißt, trotzdem dort die Diskussion angeschoben worden ist, gehen die Leute dorthin und nicht zu uns, weil sie wissen, hier haben sie kein gutes Umfeld. In den Betrieben startet man ja auch immer noch Ausländer an. Das ist in Hamburg oder München nicht der Fall. Das heißt, dort nimmt man die Fachkräfte mit und sieht zu, dass man auch aufgrund ihrer Leistung den Wohlstand mehren kann. Also ich glaube, die Ostländer, speziell Thüringen und Sachsen, verlieren ein Stück Zukunft im Augenblick, weil sie sich dummerweise mit Diskussionen von vorgestern beschäftigen.
Mhm. Ja, Sie haben über Blendung gesprochen und darüber, dass man sich, ja, dass ja viel Propaganda im Spiel ist, das ist ja
auch Manipulation.
Manipulation?
Ich würde sagen, da wird einfach politisch das gewollt, da wird so eine Diskussion hochgekocht und die Menschen lassen sich einfach manipulieren.
Mhm. Das passiert ja derzeit auch im Krim-Konflikt, auf allen Seiten wird da manipuliert und das ist ja nicht nur eine Schlammschlacht, das ist auch eine Medienschlacht, oder?
Naja, ich würde mal sagen, der alte Bismarck hat es ja gesagt, also nirgendwo wird so viel gelogen wie bei der Yacht und im Krieg. Das heißt, wir sind in dieser Lügenphase von allen Seiten, also die Russen sind Aggressoren, da gibt es gar keine Frage, aber die Europäische Union, auch Deutschland hat in den letzten Jahren also viele dumme Fehler gemacht. Wir haben uns einfach nicht um die Sache richtig gekümmert und ich sage auch ganz offen in die Perspektive hinein jetzt, zur Krim reden wir vielleicht nochmal extra, weil ich, wie gesagt, auf der Krim selbst gelebt habe und eine ziemliche mentale Beziehung auch noch zu dieser Region habe, einen sehr schönen Landstrich, ist klar, dass wir der Ukraine eigentlich außer so ein paar große Luftblasen nicht viel bieten können, weil wir das schon vorher nicht gemacht haben. Wir haben ja zugesehen, wie die Russen sie versucht haben zu korrumpieren. Und auf der anderen Seite, wenn ich sehe, mit welchen Mitteln Griechenland und Portugal und Spanien saniert worden sind und in der Ukraine sind die, sage ich mal, Voraussetzungen noch viel schlechter als in jedem Griechenland, da sage ich, die Menschen haben gar keine Perspektive. Der Währungsfonds sagt doch gleich, die Renten müssen runter. Und wenn sie sehen, was für Renten die Menschen dort in Kiew und Dnipropetrovsk haben, keiner von hier würde da hingehen, alle würden nur weinen, wenn sie das kriegen würden. Das heißt also, wir reden viel davon. Hier geht es um Geopolitik, hier geht es um neuen Kalten Krieg, hier geht es um Einflusssphären. Die Amerikaner mischen mit, die wollen natürlich auch ein bisschen ablenken. Die sind ja froh, die ganze Geschichte mit ihren NSA ist ja plötzlich gar kein Thema mehr, ja. Und so weiter und so weiter. Aber am Ende werden die einfachen Leute drauf zahlen.
Das heißt, die bedingungslosen Geldangebote, die jetzt auch von der EU kommen, da müssen sie ja die Griechen und die hart sparen, um noch im Euro zu bleiben, gerade die Südländer, die müssen sich jetzt die Augen reiben und denken, was ist da los? Aber so ganz so bedingungslos wird das auch nicht sein, wenn da Geld fließt.
Herr Rose, die dürfen die Zahlen, die jetzt genannt werden, nicht verwechseln zu dem Bedarf, den wirklich die Ukraine hat, um halbwegs etwas zu machen, um nachher auch leben zu können davon. Das heißt also, ihre Industrien zu entwickeln, Investitionen zu bekommen, damit sie überhaupt konkurrenzfähig sind, ob nun die Waren nach Russland gehen oder nach Europa, davon ist noch gar nicht die Rede. Das heißt, da geht es nicht nur um 10, 12 Milliarden, die man ja vorher auch den Ukrainern nicht geben wollte. Die waren ja so weit, einen Vertrag zu unterschreiben, aber die Europäer haben gesagt, es gibt 600 Millionen. Ich meine, denken Sie doch mal an die Zahlen, die sind alle bekannt, die sind ja auch damals verkündet worden. Niemand hat zugehört und jetzt fängt man plötzlich an, ach, da ist doch irgendwas schiefgelaufen, jetzt müssen wir das doch machen. Die guten Ukrainer wollen uns nicht in den Schoß fallen, weil sie natürlich auch an der Stelle wussten, sie werden hungern müssen, um überhaupt in dieser Europäischen Union in irgendeiner Art und Weise voranzukommen. Und das ist für solche Länder natürlich keine Perspektive, in denen sozial ohnehin die Verwerfungen sehr groß sind. Und die Russen haben da schon gezielt das Ganze gemacht, was mich stört. Wir beide haben ja immer davor gewarnt, den Putin kann man nicht trauen, da muss man auf die Finger schauen. Aber was wir auf keinen Fall zulassen dürfen, dass Russland abdriftet. Das heißt, für Europa ist es viel wichtiger als für die Amerikaner, dass man mit Russland gut auskommt, weil das unser, ja, energetisches Rohstoffhinterland ist. Ja, wenn ich es mal so sage, wir sind aufeinander angewiesen. Die Russen, sagt man, ja, die haben ja noch mehr zu verlieren als die Europäer. Das stimmt nicht ganz. Die Russen haben vor der Nase einen Riesenmarkt, der jederzeit alles abnimmt, was sie liefern können, was sie aus der Erde schaffen. Die Chinesen. Und die Chinesen verhalten sich wie immer sehr schlau.
Das Verhältnis zu Russland ist ja mehr als zerrüttet. Was hat denn die Amerika und die EU für ein Interesse an Russland und speziell an der Krim? Könnte man nicht einfach sagen, ja, lasst sie doch einfach machen, das hat eh schon immer zu Russland gehört. Warum muss sich der Westen und die Amis da einmischen?
Nein, also sag ich mal, man kann nicht einfach völkerrechtlich gesehen, egal wie die Situation in solchen Ländern ist, einfach sagen, also das interessiert uns jetzt nicht, unsere ganzen Verträge, unsere ganzen Unterschriften interessieren nicht, wir kassieren das jetzt mal ein. Da läuft offensichtlich eine Aggression, die hat natürlich als Hintergrund, dass viele Russen 60% auf der Krim leben, traditionell, und dass da natürlich eine große Bereitschaft da ist, weil einfach die Wirtschaftslage, die ganze Entwicklung, auch eine Reihe von Entscheidungen in Kiew, wir sollten ja auch nicht vergessen, der Westen spielt das runter, in der Regierung spielen Leute, die man hier der NPD zurechnen würde, eine größere Rolle, die stellen Minister. Also stellen Sie sich vor, in Berlin gäbe es eine Art Putsch und da kommt die NPD mit an die Macht. Wie stellen wir uns denn das vor? Wie kann man mit den Leuten überhaupt zusammenarbeiten? Das macht die Verworrenheit dieser Situation aus. Da lässt man es von außen, kann man das nicht alles regeln. Aber mit der NPD an einem Tisch möchte ich nicht unbedingt sitzen. Da müssen ja auch die Demokraten in Europa mal schauen. Das heißt, die Brückenfunktion von der Ukraine zwischen Russland, zwischen Europa und das Integrieren, aber das vorsichtige Integrieren, das ist völlig übersehen worden. Das hat die überhaupt nicht interessiert. Und jetzt schreien alle, ich habe Recht, ich habe Recht. Nein. Sie haben alle Unrecht, sie müssen alle verbal abrüsten und miteinander klären. Und für mich ist das Traurige an der Krim, das ist die einzige Region in Russland und der Ukraine, die allein für sich höchstwahrscheinlich ganz gut zurechtkäme, weil einfach ein schönes Klima da ist, die alten Zahnpaläste da sind, da kann man Tourismus entwickeln, da kommen auch Investoren, wenn da verlässliche Verhältnisse sind. Aber das wird jetzt nicht passieren, wenn Russland die Krim einverleibt, wird das ein totes Land. Weil natürlich wir das Beispiel Abchasien haben, Bezunder auch eine wunderschöne Gegend, kein Tourist fährt dorthin, weil das einfach auch annektiert ist, mehr oder weniger von den Russen. Das heißt, wir haben auch das gleiche Beispiel mit der Türkei, also Nordzypern. Völlig zurückgeblieben im Verhältnis zu dem Süden. Ich bin in beiden Teilen gewesen, habe mir das angesehen, weil mich das einfach auch aufgrund der unserer Geschichte, der Teilung hier in Deutschland interessiert, wie funktioniert sowas noch heutzutage. Das heißt, für mich ist die Krim verloren, auch in dem Augenblick, wenn sie an Russland geht. Die Russen werden sich dort breit machen, sie werden ihre Flotte schön dort ausbauen, aber als Region in Europa ist sie dann verloren.
Und die Ukraine sagt, sie wird auf keinen Fall die Krim preisgeben, aber haben sie denn das Potenzial, das militärische ja schon gar nicht, und ja, wenn Russland loslegt, legen die los, da könnte nur die NATO helfen, und das wäre dann wirklich dann, da würde der, das könnte ja dann tatsächlich
Krieg bedeuten. Also wir reden mal lieber nicht von Krieg, weil das passiert mir auch viel zu schnell im Fernsehen. Manchmal habe ich das Gefühl, das ist so, wie wenn so eine Sturmflut im Norden kommt, neuerdings wird da schon eine Woche vorher berichtet, und wenn sie dann ausbleibt, sind plötzlich alle enttäuscht, das ist eine richtige Kriegsberichterstattung, die da schon läuft. Nein, wir sollten alles dafür tun, um das Ganze zu beruhigen. Die Krim ist natürlich in einer Situation, sie ist eigentlich über diesen kleinen, dünnen Steg, manchmal gibt es ja Karten, die sehen ja wirklich merklich aus, da denkt man, die Krim ist sozusagen dick und fett an die Ukraine dran. Nein, es ist ein ganz kleines Landzunge, an der das Ganze hängt. Aber die ist natürlich energetisch und in jeder Hinsicht, die ganze Infrastruktur der Krim hängt von der Ukraine ab. Das war ja auch der Grund, warum Chruschtschow, Nikita auch in Ukraine in den 50er Jahren einfach mal so die Krim an die Ukraine angedockt hat und sie geschenkt hat. Also deswegen gibt es ja natürlich diese Diskussion ja auch sehr stark. Aber das Wasser, die Energie, alles kommt aus der Ukraine. Das heißt, die Krim würde wirtschaftlich auch erstmal zusammenbrechen, wenn die Ukraine sagen, na gut, ihr habt euch abgespaltet, gibt es ja keinen Grund für uns etwas zu machen. Wie die Russen auf sowas reagieren, ob sie weiter marschieren, denn militärisch sind sie den Ukrainer hoch überlegen. Die Ukrainer haben sich darauf verlassen, einen Vertrag mit Russland zu machen, haben die Atomwaffen an die Russen ausgeliefert. Und nun sieht man, dieser Partner ist unzuverlässig. Das ist das, was uns ja auch in Europa so schockt. Dieser Partner ist unzuverlässig. Putin ist unzuverlässig. Und wir haben uns ja mal amüsiert über diese schönen Bilder, wo er mit freiem Oberkörper im Ural angeln war und auf dem Pferd rumgeritten ist. Das ist nicht nur, sagen wir, diese Muskeln, das Ganze ist nicht nur seiner Brust oder an seinen Bizeps, sondern das ist auch im Kopf. Das ist für uns natürlich tragisch, dass wir so einen Partner hier haben.
Das heißt, die Ostpolitik rächt sich auch, dass in den letzten Jahren da eben einiges versäumt worden ist.
Ja, und wir haben es schleifen lassen und sag ich mal, natürlich hatte Angela Merkel nicht ganz recht, als der Mann anfing rumzumotzen und diese ganze Art und Weise des Regierungswechsels, dass er sozusagen eine Verfassung ausgetrickst hat, indem er nochmal angetreten ist. Alles Dinge, die in Europa schwer vorstellbar waren. Schauen Sie mal, der Herr Wulff würde vielleicht gerne auch noch in seinen jungen Jahren irgendwas machen. Der kann in Europa vielleicht einen Posten begleiten, aber in Deutschland nicht mehr. Wer Bundespräsident war, darf sich da nicht mehr so ohne weiteres, sage ich mal, in der aktuellen Politik einmischen. Und wir haben ja, wir dürfen das nicht vergessen, in Amerika eine ähnliche Situation. Genau umgekehrt wird Obama als zu schwach und nicht, sage ich mal, amerikanisch genug angesehen. Vor allem die Republikaner treiben er von sich her. Das heißt, ein Macho in Moskau und ein Softie in Amerika, das ist auch ein Teil dieses Spannungsfeldes. Mir ist der Softie sympathischer in so einer Situation, aber der steht schwer unter Druck und versucht natürlich in der Ukraine, wo er das Risiko nicht so groß sieht, er hat ja keine großen Gas- und Öllieferungen, die er von dort bezieht. So, dass der auch nochmal die Muskeln hier zeigen will, und wir sind mittendrin hier in Europa. Schrecklich.
Schrecklich. Naja, da könnten wir jetzt ewig drüber reden. Nächste Woche haben wir das Thema sicher auch noch. Haben Sie noch zwei Worte für Uli Hoeneß übrig oder eher nicht?
Ja, ich habe für Uli Hoeneß etwas übrig. Erstens ist er uns ja allen nicht so unsympathisch und sei jetzt mal, aber wir werden sehen. Also es hängt ja von sehr wenigen, ja auch menschlichen Regungen ab. Wie verhält sich der Richter? Er kann aus dieser gleichen Gemengenlage ihm richtig was aufbringen, dass er in den Knast geht. Er kann natürlich aber auch anerkennen, dass da, sage ich mal, ein Wille da war, etwas zu bewegen. Auf der anderen Seite, wenn ich die Summen höre, es ging um hunderte Millionen, die da hin und her geschoben wurden.
Der hat 10 Millionen Steuern gezahlt, nachgezahlt, freiwillig. 10 Millionen
jetzt,
nachgezahlt.
Das ist jetzt, sage ich mal, das ist das eine. Da sind wir beide schon beeindruckt. Das wäre für uns schon alles ja erledigt, wenn wir das irgendwo auf unserem Konto hätten. Ich meine es nur, das, womit er gezockt hat, waren 100 Millionen offensichtlich. Und er hat ja auch mal verzockt alle. Also schrecklich, was in dieser Welt da draußen passiert, da gibt's ja mal einen kleinen Blick da rein. Zweitens würde ich sagen, lenkt das Ganze natürlich stark davon ab, dass unser ganzes Steuersystem krumm und schief ist, dass Unternehmen, große Unternehmen, die hier Amazon, Google, mit denen wir jeden Tag zu tun haben, hier keine Steuern zahlen, obwohl sie hier das Geld abzocken von uns. Und dann nach Holland gehen oder irgendwo auf irgendeine Insel gehen und dort die sehr geringen oder fast gar keine vorhandenen Steuern zahlen. Das funktioniert hier alles nicht und es wird auch nicht verändert. Ich sage auch ein ganz einfaches Beispiel. Ich kannte das auch aus Thüringen. Die Zeitungsgruppe Thüringen, die ja zu einem größeren Unternehmen gehört, ich habe mich immer sehr darüber geärgert. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber früher war das so, die Steuern in Nordrhein-Westfalen gezahlt. Weil irgendwann mal ganz am Anfang ein paar Prüfer kamen und sagten, naja, so wie in Nordrhein-Westfalen werden wir nicht prüfen. Bei uns geht's richtig hart zu. Da haben die gesagt, Dankeschön. Haben alles zusammengepackt, weil das in einem Unternehmen möglich ist und haben das nach Nordrhein-Westfalen verlagert. Aber das Geld, was man verdient hat, hat man ja den Leuten hier abgenommen. Also man hat die Zeitung hier verkauft, man hat Anzeigen verkauft. Das finde ich dann schon sehr fragwürdig, auch gerade für so ein regionales Unternehmen, was es sehr regional gibt. Wenn man das alles, sage ich mal, hier kassiert und versucht auch an der wirtschaftlichen Entwicklung zu partizipieren und dann aber die Steuern ganz woanders zahlt, weil es einem günstiger ist, weil man die Möglichkeit hat, das zu verschieben. Und dieses im großen Stil in der ganzen Welt, auch für unsere großen Unternehmen, das finde ich einen ungeheuerlichen Vorgang. Es gehen ja viele Unternehmen mit der Zentrale in die Schweiz, weil sie dort keine Steuern in den einzelnen Kartons oder sehr wenig zahlen müssen. Das geht einfach nicht. Und da ist der Hoeneß und da sind auch die Steuerhinterzieher. Nur ein Thema, wenngleich wir Hoeneß ja sehr dankbar sein müssen, sind ja Zehntausende danach gewesen, die sich, sag ich mal, gemeldet haben. Wenn der in den Knast geht, werden es Hunderttausende. Das zeigt aber das Problem, wie groß das ist.
Das Problem weitere Probleme werden wir nächste Woche besprechen. Heute haben wir eine Viertelstunde gesprochen, die Zeit braucht es manchmal. Herr Lochthofen, ich wünsche Ihnen eine schöne Woche.
Ich wünsche auch eine schöne sonnige Woche und schönen Frühling.
Ihnen auch bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.